So. Ich komme jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Etwas, was die Bibel auszeichnet und was einzigartig ist und was es nirgendwo anders in dieser Weise gibt, ist, dass die Bibel Prophetien, Vorhersagen enthält über gewisse geschichtliche Ereignisse. Und wenn man redlich ist und sieht, dass diese Prophetien real sind und sich wirklich erfüllen und schon zu einem großen Teil erfüllt haben, dann muss man sagen, das kann nur funktionieren, indem es einen Gott gibt, der das Ende schon kennt von Anfang an. Anders ist es nicht erklärbar. Wie ist es möglich, dass da 200-300 Jahre vor einem König gesagt wird, es kommt ein König und der heißt Cyrus und der wird das und das machen. Wie ist das möglich? Es gibt nur eine Erklärung. Man muss Kontakt haben zu Informationsquellen, die nicht von dieser Welt sind. Anders ist es nicht möglich. Und ganz bewusst hat Gott aus diesem Grunde Prophetien in die Bibel gegeben, um uns die Glaubwürdigkeit der Bibel vor Augen zu führen, um es uns leicht zu machen. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, Johannes 13, Vers 19, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt, dass ich es bin. Ganz klar hier, ich gebe Prophetien, ich kündige Dinge an und wenn sie dann geschehen, dann wisst ihr, was ihr von mir zu halten habt. Jesaja 44, Vers 6 bis 8, so spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkündigen. Also mit anderen Worten, wenn da andere sind, die beanspruchen, Gott zu sein wie ich, dann sollen sie das nachmachen, was ich gemacht habe. Das ist, was Gott hier sagt. Erschreckt nicht und zittert nicht, habe ich es euch nicht schon längst hören lassen und es dir verkündigt. Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. So, Gott ist ganz fair und sagt, wenn irgendeiner auch Gott sein möchte, bitte, soll sich melden, soll nachmachen, was ich gemacht habe. Aber dann sagt er, ich habe das Angebot gemacht, niemand wollte eingehen. Es gibt keinen, ich kenne keinen. Gott sagt, ich kenne keinen. Finde ich fantastisch. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir. Jesaja 46, Vers 9. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde, um von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es aus. Noch eine weitere Schriftstelle in derselben Art. Jesaja 41, Vers 22. Sie sollen es herbeibringen und verkünden, was sich ereignet wird. Das Frühere, was war es? Verkündet es, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Oder lasst uns das Künftige hören, damit wir seinen Ausgang erkennen. Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. So, Gott untermauert hier seine Legitimität, indem er sagt, ich bin der, der das Ende schon von Anfang an kennt und ich verkündige es und das kann niemand sonst. Das kann nur, wer den Überblick hat und wer das Ende schon von Anfang an kennt. Also Gott selber untermauert hier seinen Anspruch. Und von diesen Prophetien gibt es sehr, sehr viele. Irgendwo habe ich eine Zahl gelesen, habe es glaube ich jetzt hier nicht. Ah, hier steht's. Es gibt 6408 Verse mit prophetischen Aussagen in der Bibel. Und davon haben sich ungefähr 3268, also die Hälfte, bis jetzt erfüllt. Und zwar, es hat sich so erfüllt, wie es vorhergesagt wurde. Und wir werden uns einige solche Dinge anschauen und sehen, wie gewaltig das ist. Das gibt es in keinem anderen Buch. Die Hindus haben ihr Buch, die Bhagavad Gita, und die Moslems haben den Koran. Aber so etwas wie Prophetien gibt es in keinem anderen Buch. Das ist absolut einzigartig. Das ist fantastisch. Also Gott kommt uns sehr entgegen. Er sagt nicht einfach, ich bin Gott, das musst du glauben. Das ist mein Buch, das musst du glauben. Er gibt uns vernünftige Argumente. Vernünftige Argumente, auf die auch unser Verstand zur Ruhe kommen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns ein interessantes Beispiel anschauen. Und das ist die Prophetie über Tyrus, eine Stadt am Mittelmeer, ungefähr so nördlich von Israel, heutige Libanon. Das war eine gewaltige Stadt, die war sehr befestigt und sie war sehr reich. Und dadurch eben auch hat sich da sehr viel Stolz dann gebildet. Und Gott hat dann ein Gerichtswort gegeben über diese Stadt Tyrus. Das kann man nachlesen in Hesekiel, Hesekiel 26 und dann auch in Vers 28. Diese Prophetie beinhaltet drei Dinge. Dass der König Nebukadnezar kommen wird und wird die Stadt angreifen und wird sie zerstören. Zweitens, dass die Mauern abgetragen werden. Die ganzen Mauern der Stadt werden abgetragen werden. Und dann, die Zukunft der Stadt wird beschrieben als ein öder, verlassener Ort, wo nur noch die Fischer ihre Netze zum Trocknen aufhängen werden. Oh, ich habe einen wichtigen Punkt vergessen. Die Steine von Tyrus, sagt die Prophetie, werden ins Meer geworfen werden. Die gesamte Stadt wird abgeräumt werden und die Steine werden ins Meer geworfen werden. Das ist eine sehr detaillierte Prophetie. Das ist was anderes, als was heute in Horoskopen steht oder sowas. Ja, das ist so eine Gummiformulierung, da passt alles drunter, aber das ist ganz präzise. Die Mauern werden abgetragen und die Steine werden ins Meer geworfen. Und genau so ist es dann passiert. Schon ein Jahr nach der Prophetie kam König Nebukadnezar II., hat die Stadt belagert, ein paar Jahre lang hat sie zerstört. Die Leute von Tyros während der Belagerung sind aufs Meer gegangen, da ist eine vorgelagerte Insel und dort haben sie sich zurückgezogen und dort haben sie sogar dann eine neue Stadt aufgebaut. Und mit diesem neuen Tyrus hat Nebukadnezar nichts gemacht. Er hat nur das alte zerstört. Sagst du, ah, dann war es doch nicht so eine präzise Erfüllung der Prophetie. Warte ein bisschen. 250 Jahre später, da war schon wieder viel Raum für die Bibelkritiker. Gott hat einen langen Atem. Er gibt erstmal Gelegenheit, den Widersprechenden aufzutrumpfen, sagen, wenn das eine echte Prophetie gewesen wäre, dann hätte Nebukadnezar das und das gemacht. Gott hat nicht gesagt, dass Nebukadnezar das alles tut, sondern nur kommt und die Stadt zerstört. Die Steine werden ins Meer geworfen. Er hat nicht gesagt, Nebukadnezar tut das. Er hat nicht gesagt, dass das dann ein öder Ort sein wird durch das Werk von diesem Nebukadnezar. Also 250 Jahre später kommt Alexander und er greift dann das neue Tyrus an, diese Festung auf der Insel. Und was macht er? Weil das eine Festung war, die so uneinnehmbar war, man nichts tun konnte, um die zu erobern. Er hat die Steine vom alten Tyrus genommen und hat die ins Meer geworfen und hat einen Damm gebaut zwischen dem Festland und der Insel. Das hat mehrere Monate gedauert. Hat einen Damm gebaut. Und als sie fertig waren, alle Steine zu nehmen und ins Meer zu werfen. Zum Schluss haben sie sogar die Steine abgefegt, die Felsen abgefegt und den Rest von dem Staub und dem Sand alles ins Meer getan. Und Alexander hat dann aufgrund dieses Damms dann diese Stadt vollständig vernichtet und bis zum heutigen Tag ist nichts anderes als nur blanke Felsen da. Da ist nichts mehr da von dem alten Tyros. Es hat sich genau so erfüllt, wie das gesagt wurde, obwohl zwischen den Erfüllungen große Zeiträume gewesen sind. Das ist schon sehr interessant. Aber lass uns gehen zu den Verheißungen in Bezug auf Jesus, weil das wichtig ist für unser Vertrauen auch in die Souveränität Gottes in endzeitlichen Dingen. Es heißt von Saulus gleich nach seiner Bekehrung in Apostelgeschichte 9, Vers 22, er brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser, also der Mensch Jesus von Nazareth, dass dieser der Christus ist. Saulus hat das bewiesen. Wie hat er Juden bewiesen, dass der Mann Jesus von Nazareth der Christus, also der Gesalbte, der verheißene Messias ist? Wie hat er das getan? Mit den Schriften. Mit den Schriften. In Apostelgeschichte 18 lesen wir von Apollos, er widerlegte kräftig die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Also das heißt, da gibt es eine Übereinstimmung zwischen dem Leben Jesu und den Schriften. Und wer diese Übereinstimmung sieht, muss sagen, ja, dann ist Jesus der Messias. Dann ist er die Erfüllung dieser Prophetien. Es gibt eine gewaltige Fülle von Prophetien in Bezug auf das erste Kommen Jesu. In den Schriften, bei Mose, bei den Propheten, bei David, überall verstreut. Und alle diese Vorhersagen über das Kommen Jesu als Mensch in Bethlehem und sein Leben auf der Erde, alle diese Prophetien haben sich wortwörtlich erfüllt, alle. Eine riesige Zahl von Prophetien gibt es, die bis in kleinste Details beschreiben. Und über einen langen Zeitraum haben viele verschiedene Leute prophezeit über Jesus, unabhängig voneinander, ohne voneinander zu wissen. Und alles passt zusammen, alles passt ins Bild. Lass mich einige wenige Beispiele euch aufzählen. Es wird prophezeit, dass von den Propheten, Jesus wird ein Nachkomme David sein. Findest du in Jeremia, findest du in dem Psalmen. Es wird prophezeit bei Micha, der Geburtsort von Jesus. Bethlehem ist der Ort, wo der Messias geboren wird. Und wiewohl Jesus nicht von dort kam, also seine Eltern, aber durch geschichtliche Umstände und so weiter hat es Gott so hingeführt, dass es genau so gekommen ist und dass Jesus dort in Bethlehem dann geboren wurde. Das kannst du in Micha finden und dann die Erfüllung in Matthäus 2 und Johannes 7. Dann hat Jesaja prophezeit, geboren von einer Jungfrau. Jesaja hat das prophezeit. Da werden die Ärzte aufgestanden und haben gesagt, du bist verrückt. So was gibt es doch nicht. Eine Jungfrau bekommt kein Baby. Wenn eine Frau ein Baby bekommt, dann wissen wir mit unserem logischen Verstand, sie kann keine Jungfrau mehr sein. Das ist menschliche Logik. Das ist die Biologie. Und er sagt, mach was er wollt. Gott hat mir gesagt, ich spreche von einer Jungfrau und sie wird ein Baby haben. Prophezeiung setzt voraus, wir sind der Meinung der Menschen gestorben. Dann wird von Jesus gesagt, das ist so ein interessantes, eine Fülle von Puzzlen, die scheinbar alle nicht zusammenpassen. Sein Geburtsort ist Bethlehem, dann gibt es eine andere Prophetie, da heißt es, er wurde aus Ägypten gerufen. Ja, wie denn jetzt, Ägypten oder Bethlehem? Das sind nur zwei völlig verschiedene Dinge. Wie kann das in einer Biografie irgendwie alles seinen Platz finden? Es hat seinen Platz gefunden. Hosea sagt, ich habe ihn aus meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und dann Matthäus 2 sehen wir dann genau, wie sich das erfüllt hat. Der Ort seines Auftretens, sein Dienst von Wundern. Oder dann nimm den Verrat für 30 Silberlinge. Nicht 29, nicht 35, 30. Er wird verkauft für 30 Silberlinge. Sacharja 11, Vers 2. Und genauso, Entschuldigung, genauso ist es dann auch gekommen, wie ihr das auch wisst. Ungerechte Anklage. Psalm 35, Vers 11, Vers 12 und dann Matthäus 26, wo sie falsche Zeugen holen und so weiter. Wie Jesus misshandelt wurde, die Geißelung und dann zum Schluss natürlich die Kreuzigung, die beschrieben ist Im Psalm 22. Und das Interessante ist, als David diesen Psalm geschrieben hat, war die Kreuzigung als Hinrichtungsmethode bei den Juden völlig unbekannt. Das kam erst viel, viel später durch die Römer dann. So, als er gesprochen hat von Hände und Füße durchgraben, kein Mensch wusste, wovon der überhaupt redet. Keiner hat die Idee, das ist eine neue Kreuzigung, eine neue Hinrichtungsmethode, die jetzt erfunden wird. Nein, niemand wusste davon. Und dann erst viel, viel später, dann ist es genau so gekommen. Oder nehmt diese Sache, es wird prophezeit, dass seine Kleider geteilt werden, aufgeteilt werden. Und dass über dem Gewand das Los geworfen wird. Genauso ist es passiert. Und das sind Henker gewesen, ungläubige römische Henker. Die haben kein Interesse gehabt, die jüdischen Schriften als glaubwürdig darzustellen. Die haben nicht gesagt, oh warte mal, was wird da über ihr Messias geweissagt? Komm, lass ihn noch schnell das tun, damit die Schrift erfüllt wird. Ja? Manche Leute reden so von self-fulfilling prophecy oder sowas. Ja? Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Diese römischen Henker hatten null Interesse an jüdischer Religion. Die wollen nichts beweisen. Die haben ihre Arbeit gemacht und fertig. Und so haben wir Beweise der Wahrhaftigkeit Gottes. Oder dann diese interessante Weise, wenn schon die Kreuzigung, ja dann, wenn Menschen gekreuzigt wurden und nicht schnell genug gestorben sind, hat man die Beine ihnen gebrochen. Weil sie durch die Beine sich abgestützt haben. Und wenn du die Beine brichst, dann sackt der ganze Körper runter und dann sind sie sofort tot. Ja? Und es heißt von Jesus, dass kein Bein ihm gebrochen wurde. Und genauso ist es gewesen. Wiewohl die beiden anderen, die mit ihm gekreuzigt wurden, das erlebt haben. Jesus war schon gestorben und dann wurde das mit ihm nicht gemacht. Das kannst du auch lesen, Psalm 34 und Johannes 19. Es wird prophezeit in der Schrift, dass er als Krimineller, als Gesetzloser hingerichtet wird. Und gleichzeitig gibt es die Prophetie, sein Grab wird bei den Reichen sein. Das sind auch Puzzlestücke, wo man sagt, ja, wie soll das jetzt alles irgendwie zusammenpassen? Ja, aber es passte genauso. Er wurde als Krimineller hingerichtet, sein Grab dann aber doch bei den Reichen. Matthäus 27. Und natürlich die Auferstehung, die prophezeit wurde. Und wovon dann die Schrift sagt, dass es über 500 Augenzeugen gibt. Als Paulus gelebt hat und den ersten Korintherbrief geschrieben hat, zu der Zeit sagte er, da gibt es 500 Leute, die ihn gesehen haben. Mit anderen Worten, falls jemand Fragen hat, ich gebe dir die Adresse und Telefonnummer und du kannst nachfragen. Ja? Das war überprüfbar. Wenn das alles eine Erfindung der, wie das die moderne Theologie so erzählt, das war die Erfindung der Gemeinde. Die Auferstehung Jesu, von der die Theologen heute reden, ist die sogenannte Auferstehung ins Kerygma. Das heißt, Jesus ist nur deswegen auferstanden, weil man davon predigt, dass er auferstanden ist. Aber nicht eine Leiche wurde lebendig und kam wieder zu leben. Verführung geschieht, indem Worte neue Bedeutung bekommen. Und Theologen reden von Auferstehung, aber die meinen nicht das, was du meinst. Und es wäre ein leichtes gewesen, Paulus auszuhebeln und ihn unmöglich zu machen, indem irgendjemand gekommen wäre und gesagt, 500 Augenzeugen, gib mir Adressen und ich werde das überprüfen. Er hatte keine Angst vor Überprüfung, weil das ein Fakt war. Weil das eine feststehende Tatsache war, die Auferstehung Jesu, die leibhaftige Auferstehung Jesu. So, das sind im Schnelldurchgang einige markante Punkte, wo Jesus beschrieben wird im Alten Testament und wo dann lange Zeit später es sich genauso ereignet hat, wie es hier verheißen wurde. Alle diese Verheißungen haben sich wortwörtlich erfüllt. Alle. Und es tut gut, sich daran zu erinnern. Darüber nachzudenken. Hey, das ist passiert, aber es wurde lange vorher schon aufgeschrieben. Gott gibt Beweise in seinem Wort über seine Glaubwürdigkeit. Und wenn wir diese Fakten auf uns wirken lassen, dann kommt eine Dankbarkeit in Bezug auf die Schriften. Dann bekommt unser Herz Gewissheit, wir bekommen Zuversicht. Und wir können sagen, ja, wenn all die Verheißungen über das erste Kommen Jesu sich buchstäblich erfüllt haben, warum sollte ich bezweifeln, dass all die vielen Verheißungen über das zweite Kommen sich nicht erfüllen? Verstehst du? Das ist der Wert von Prophetie. Es kommt Gewissheit aus Prophetie. Gewissheit in die in Bezug auf die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Hoffnung aus den Schriften, haben wir am Anfang gesagt. Wir beschäftigen uns mit der Schrift, wir denken nach, wir lassen das auf uns wirken und wir erkennen an, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns an die Hand nimmt, der sagt, ich habe es euch vorher gesagt, dann ist passiert, jetzt habe ich euch nur andere Dinge gesagt und die werden genauso passieren. Große Gewissheit kommt aus dem Wort Gottes. Es gibt überhaupt keinen Grund, an die Zuverlässigkeiten der Prophetien in Bezug auf das Kommen Jesu zu zweifeln. Es gibt keinen Grund. Gott ist wahrhaftig. Was er zusagt, hält er gewiss. Und was wir tun müssen, wir müssen unseren Verstand und dann noch viel mehr unser Herz mit diesen Fakten füllen und wir müssen Raum machen, dass in uns eine Zuversicht entsteht. Unser Herz muss mit Wahrheit gefüllt werden. Unser Problem ist, dass da Unglaube und Zweifel und alle möglichen Dinge nach uns greifen wollen. Aber wir haben Waffen bekommen, und das ist vor allen Dingen das Wort Gottes, diese Dinge auszurotten und unseren Teil zu tun, dass wir ein festes, gewisses, absolut sicheres Herz bekommen. Das nicht schwankt, das nicht wankt, das nicht irgendwie, ja, wer weiß, vielleicht, hoffentlich und so weiter. Ich hatte gerade eben kurz ein Gespräch mit jemandem und da ging es darum, ja, in Deutschland gibt es eine Zeitschrift, die sich sehr intellektuell gibt, ein Wochenmagazin. Jeden Ostern und jeden Weihnachten bringen sie angeblich wissenschaftliche Entdeckungen, die beweisen sollen und wollen, dass die Bibel alles nur ein Märchenbuch ist. Jeden Ostern bringen sie das. Seit vielen, vielen Jahren. Und hol du deine Gewissheit aus dem Heiligen Geist und aus diesem Buch. Lass dich nicht irritieren. Weil das Problem ist, diese Dinge kannst du nicht überprüfen, was da irgendein Wissenschaftler erzählt. Das kannst du nicht überprüfen, das kann niemand überprüfen. Aber wir haben Eckdaten, die sagen, hey, was ist mit denen? Die sind hieb- und stichfest. Die sind solide, die sind getestet, die sind geprüft. Das reicht aus. Und wir müssen uns nicht die Mühe machen, irgendwelche Hypothesen von irgendwelchen Leuten zu widerlegen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Raum zu machen, dass Gottes Geist unsere Herzen festmachen kann. Das ist unsere Aufgabe. Es gibt einen interessanten Bruder und Mann Gottes in Deutschland, der für viele Jahre, jetzt ist er im Ruhestand, aber für viele Jahre war er Leiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt für Deutschland, die in Braunschweig ist. Da liegt das Urmeter. Da kommt, also das ist ein Metallstab, der genau einen Meter lang ist und der ist eine besondere Metalllegierung und der verändert sich. Und jeder Zollstock und jedes Metermaß muss an dem sich orientieren. Das ist das Urmeter. Habt ihr vielleicht auch irgendwo in irgendeiner Berghöhle zu liegen. Oder ihr holt es euch von Deutschland, das kann auch sein. Ja? Und da ist die Atomuhr. Und alle Uhren in Deutschland, die per Funk gehen, richten sich aus nach der Zeit von Braunschweig. Da ist die Atomuhr, also da kommt die Zeit her. Da kommt das Längenmaß her und da kommt die Zeit her. So, das ist eine wichtige Institution. Da würde kein Staat sich erlauben, irgendwie einen frommen Spinner hinzusetzen. Er ist Informatiker, er ist studierter Mathematiker, Professor, Doktor. Und dieser Mann hat sich mit Prophetie beschäftigt. Und er weiß, was ich nicht weiß, aber er versucht es irgendwie mit Beispielen dann ein bisschen klar zu machen, was Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Es gibt in der Mathematik etwas, das nennt sich Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das brauchen zum Beispiel die Versicherer. Die müssen wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass du von einem Meteoriten getroffen wirst und tot umfällst. Weil nach der Wahrscheinlichkeit regnet sich die Höhe deiner Versicherungsbeiträge. Ja? Weil die Versicherung will ja mit dir ein Geschäft machen, die will an dir verdienen. Ja? Und wenn sie die Wahrscheinlichkeit nicht richtig berechnet, verliert sie. Darum gibt es also wirklich, das klingt blöd, aber es ist so, es gibt Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Man kann herausfinden, wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmtes Ereignis sich ereignet. Frag mich nicht, wie das geht, aber das ist seriös. Das hat nichts mit komischen Dingen zu tun. Das ist wirklich so. So, also hat er sich rangemacht und hat gesagt, er will einmal herausfinden, wie wahrscheinlich es ist, dass über 3000 Prophetien sich wortwörtlich zufällig erfüllen. Und ich gebe euch gleich das Beispiel, womit er das erklärt, wie unwahrscheinlich das ist. Aber unterm Strich genommen, es ist unmöglich, es ist absolut unmöglich, dass 3000 Prophetien sich zufällig erfüllen, ohne dass Gott dahinter ist. Einfach nur so aus lauter Zufall. Das gibt es überhaupt nicht. Und er macht ein Beispiel, er macht immer sehr interessante Beispiele, um zu illustrieren bestimmte Zahlen. Ja? Und da will ich euch mal ein Beispiel von diesem Mann, das ist aus dem Buch »So steht es geschrieben«. Ein fantastisches Buch über die Glaubwürdigkeit der Bibel, was ich sehr empfehle, gerade Menschen, die irgendwie auch so auf der intellektuellen Ebene, Schule, Uni oder so irgendwie engagiert sind oder mit solchen Dingen zu tun haben. Interessant. Und da gibt er ein Beispiel, um zu zeigen, wie unwahrscheinlich das ist, dass diese 3000 Prophetien sich einfach nur so aus purem Zufall erfüllen. Er sagt also, da gibt es einen Stern, der heißt Sirius. Und er ist 82,3 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. In einem anderen Text, hier steht es auch, ja. Um zu verdeutlichen, wie weit das entfernt ist, wenn du in einem Flugzeug sitzt, was 1000 Kilometer pro Stunde fliegt, und du fliegst von der Erde zum Sirius, dann wirst du 9,4 Millionen Jahre brauchen. Nonstop, nicht tanken, nicht rasten, nicht Pause machen, nonstop fliegen mit 1000 Stundenkilometer und du brauchst 9,4 Millionen Jahre. Also das ist schon weit weg. Gemessen an anderen Sternen ist der ganz nah, aber ist doch schon eine gewisse Entfernung. Jetzt stell dir vor, da ist ein Seil gespannt von der Erde bis zum Sirius. Und auf diesem Seil sind Ameisen. Und eine Ameise ist markiert. Er sagt auch in einem, das ist ein verkürzter Text, aber irgendwo hat das auch ausgerechnet, wie viele Ameisen das sind. Und ich glaube, das sind, wenn ich mich richtig erinnere, 64 Cheops-Pyramiden voll mit Ameisen. Also die Größe, das ist eine Form wie die Cheops-Pyramide und davon 64 Stück voll mit Ameisen. So viel sind auf dieser Schnur. Ziemlich viele sind da unterwegs. Ja? Eine ist markiert. Jetzt fliegt das Flugzeug parallel zu der Schnur. Mit 1000 Stundenkilometer. Und du sitzt im Flugzeug mit verbundenen Augen und du musst an irgendeiner Stelle sagen, Stopp. Und dann hält das Flugzeug genau an und es hält dann an neben der markierten Ameise. Das ist recht unwahrscheinlich, nicht wahr? Also ich stelle mir vor, das kannst du viele Male versuchen. Du wirst es wohl nicht schaffen. Und er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, dass du also direkt neben der markierten Ameise zum Halten kommst, es ist 1 zu 10 hoch 20. Das ist eine Zahl mit 20 Nullen. 10 hoch 20. Die Wahrscheinlichkeit, dass das sich so ereignet, ist um ein Vielfaches höher als die Wahrscheinlichkeit, dass diese 3000 Prophetien sich zufällig erfüllen. Also du hast mehr Chance, diese Ameise zu treffen auf deinem Flug zum Sirius. Die Wahrscheinlichkeit ist so viel mal höher, als dass diese Prophetien sich einfach so zufällig erfüllen. Gott will uns Gewissheit geben. Gott will uns Klarheit geben. Gott will nicht, dass wir sagen, ja, aber was ist hier und was ist da und so weiter. Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns festzumachen. Wenn wir nicht wissen, dass wir ihm vertrauen können, wir werden von Angst und von Sorge überwältigt werden. Wir werden. Und hier ist unser Teil. Wir brauchen einen Lebensstil, wo wir uns hingeben dem Worte Gottes, wo wir uns hingeben dem Heiligen Geist, dass er unser Herz festmachen kann. Die Bibel sagt, es ist eine Gnade, dass das Herz fest wird. Aber Gnade heißt nicht, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Sondern Gnade heißt, es ist etwas, was ich nicht tun kann, was Gott mir schenkt. Aber er ruft mich, mich ihm hinzugeben, auf ihn zu warten, sein Wort zu nehmen, mich vor seinem Wort zu verneigen, anzubeten, erklären, sein Wort ist wahr, sein Wort ist zuverlässig, sein Wort kommt aus einer absoluten Integrität und ich vertraue seinem Wort. Gott will, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir Zeit verbringen in Anbetung mit seinem Wort, er will sein Wort auf unser Herz schreiben. Wenn wir das einmal begriffen haben, unser ganzes Problem im Glauben besteht eigentlich darin, dass zu wenig in uns lebt, was in diesem fantastischen Buch steht. Das ist eigentlich unser Problem. Warum fühlt sich jemand einsam? Weil sein Herz nicht glaubt, dass der Herr da ist. Warum fühlt sich jemand abgelehnt? Weil sein Herz nicht glaubt, dass Gott sagt, du bist wertvoll, du bist begehrt, ich liebe dich, du bist mir wichtig. Warum fühlt sich jemand bedrängt und in Nöten und hilflos? Weil er nicht glaubt, dass Gott sagt, ich bin dein starker Retter, ich bin bei dir. Wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, die Flammen werden dich nicht versengen. Warum sorgt sich jemand über eine unbezahlbare Rechnung? Weil sein Herz nicht glaubt, dass Gott reich ist und gerne gibt. Und so kannst du ein Problem nach dem anderen nehmen des Lebens. Es kommt alles immer wieder zurück darauf, dass in unserem Herzen nicht wirklich in ausreichendem Maße lebt, was hier an Versprechungen geschrieben ist. Das ist das Problem des Menschen, des gläubigen Menschen. Hier stehen fantastische Dinge, aber in uns sagt etwas, ja, aber es ist ja nicht echt, es ist ja nicht wahr, es ist ja nicht zuverlässig, es ist ja nicht, worauf ich bauen kann. Das Problem des Menschen ist Unglaube. Und Unglaube ist nicht etwas, wofür wir nichts können. Wir sind verantwortlich für Unglauben. Wir sind verantwortlich für unser Herz. Und wir haben Verantwortung, Gott Raum zu geben, an unserem Herzen sein Werk zu tun. Das ist unsere Verantwortung. Im Johannesbrief kannst du lesen, wenn unser Herz uns verdammt, dann bringen wir unser Herz vor Gott zur Ruhe. Gottes Wort hat die Macht, unser Herz zur Ruhe zu bringen, Frieden zu bringen, Gewissheit zu bringen, Klarheit zu bringen, Zuversicht zu bringen. Das Wort hat die Kraft, aber wir haben Verantwortung, dieses Wort zu nehmen und zu erlauben, dass es tief eingraviert wird in unser Herz. Wir bringen unser Herz zur Ruhe. Das tut nicht irgendjemand von der Leiterschaft für dich, für dein Herz. Das tust du für dein Herz. Das kann auch nicht dein Ehepartner für dein Herz tun. Niemand kann es tun, außer du selbst. Und was wir lernen, ist ein Fleiß, eine Hingabe, ein Lebensstil, wo wir uns öffnen für das Wirken Gottes an unserem Herzen. Wir beten Gott an, wir suchen Gott mit dem Wort, wir bringen sein Wort zurück zu ihm. Wir dürfen niemals zulassen, dass wir irgendwie ein Bibelstudium haben, getrennt von der Gegenwart Gottes. Das führt zu einem aufgeblähten intellektuellen Glauben, der nicht wirklich standhält, der wirklich keine Kraft hat. Was Gott möchte, ist, dass wir durch das Wort ihn selbst kennenlernen. Es gibt genügend Leute, die sich beschäftigen mit der Bibel, aber Gott nicht kennen. Warum? Weil sie das Wort studieren, getrennt von seiner Gegenwart. Jesus sagt, Johannes 5, in Vers 39 oder nehmen wir schon Vers 38. Sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. So die Gemeinschaft mit Gott gibt Leben, nicht das Wort getrennt von Gott. Das Wort ist eingehaucht, das Wort ist kraftvoll, das Wort wirkt Glauben, aber nicht getrennt von einer Beziehung zu ihm. Und deswegen nehmen wir das Wort und wir kommen in die Gegenwart Gottes. Und dann beten wir Gott an über dem Wort. Wir machen aus dem Schriftwort Gebete. Das ist, wie unser Glaube wächst. Das ist, wie unser Herz geprägt wird. Wir machen aus Schriftworten Gebete. Wir sagen Gott, was wir hier lesen. Für viele ist das ein fremder Gedanke, um zu sagen, ja, wenn Gott der Autor von diesem Buch ist, warum soll ich ihm sagen, was ich hier lese? In der Gegenwart Gottes wirkt der Heilige Geist an unserem Herzen. Und während wir in sein Angesicht sein Wort sprechen und uns festlegen und erklären, ich will das glauben, ich wähle das, das ist die Wahrheit, das ist, was du über mir sagst, das trifft zu, das werde ich so sehen, das gehört mir, das ist mein Teil, das ist die Wahrheit, wird unser Herz fest und geprägt. So, wir nutzen die Zeit der Vorbereitung. Und wir nehmen die Verheißungen über das Kommen des Herrn, über den Tag des Richterstuhls Christi, wo vor ihm sind und wo wir bewertet und belohnt werden für all die Dinge, die wir getan haben. Wir befestigen uns in Wahrheit. Oder wie es in der Bibel beschrieben wird, als Hauptelement des neuen Bundes. Wir erlauben, dass Gott sein Wort auf unser Herz schreibt. Sein Wort muss auf unser Herz. Und das geschieht in der Gegenwart Gottes. So wie Mose erlebt hat, Gott mit seinem Finger schrieb auf die Steintafel, auf dem Berg des Herrn. Und der Berg des Herrn ist die Gegenwart Gottes. Wir suchen die Gegenwart Gottes. Wir lernen, wie wir alleine, ohne diese wunderbaren Anbetungsbands, die ihr habt, ohne hunderte von Leuten, die alle mitglauben und mitbeten, wir alleine, wir dringen durch diesen Nebel von Unglauben und von Lähmung und von Trägheit und von keine Lust und macht doch alles keinen Sinn und ist doch Zeitverschwendung. Was da gegen uns kommt, wenn wir beten wollen. Weiß ich mal, wovon ich spreche? Diese Dinge wollen gegen uns kommen und sagen, hey komm, ob du jetzt betest oder nicht, das wird nicht die Welt verändern und das kannst du sein lassen und das bringt sowieso nichts. Und guck mal, jetzt machst du schon 3 Minuten und was ist passiert? Gar nichts. Ja. Da kommen Stimmungen und Gedanken und Gefühle gegen uns, die uns ablenken wollen, die uns sagen, du tu was Sinnvolles mit deiner Zeit. Gott hat dir auch einen Verstand gegeben. Ja, das Sinnvollste, was wir tun können mit unserer Zeit, ist, wir machen reichlich Raum, dass Gott an uns wirkt. Das ist das Allersinnvollste. Und so tun wir unser Teil, dass unser Herz fest wird, dass unser Herz gewiss wird, dass wir, ohne uns anstrengen zu müssen, wissen, jawohl, Jesus kommt wieder. Die Dinge werden geschehen, die Dinge, die beschrieben sind, werden geschehen, so wie das Wort Gottes es sagt. Dass wir absolut fest werden durch das übernatürliche Wirken Gottes in Bezug auf diese Dinge. Wir werden fest, wir werden gewiss, unerschütterlich. Wir tun genau das Gegenteil von dem, was die Schriftgelehrten getan haben. Sie studierten das Wort und kamen nicht zu ihm. Also was tun wir? Wir studieren das Wort und wir kommen zu ihm. Und dann finden wir Beschreibungen über das Wesen Gottes. Und wir beten Gott an und wir sagen, so bist du. Wir finden Verheißungen, wo Gott sagt, das und das will ich tun für dich unter der und der Bedingung. Wir ergreifen das. Wir finden Gebote, wo Gott sagt, das musst du tun. Das ist, wie ich will, dass du lebst. Und wir nehmen diese Gebote und wir erklären unser Einverständnis. Wir sagen, ich will das, ich wähle das, ich glaube das, das ist richtig. Du hast ein Recht von mir, das zu verlangen. So viele Christen kennen nicht die Güte Gottes und sie fühlen sich ungerecht behandelt durch die Gebote. Und da ist eine stille Anklage gegen Gott. Ich habe schon so viele Probleme und jetzt kommt er noch und er will von mir, dass ich das tue und dass ich das tue und dass ich das tue und dass ich so lebe. Wir müssen das Herz Gottes hinter den Geboten sehen. Wir müssen sehen, die Gebote kommen aus seiner Liebe. Das ist der Weg, wie ich maximalen Segen erlebe. Die Gebote sind die Straße, auf der ich den Segen Gottes finde. Im menschlichen Herzen ist Misstrauen, ist Unabhängigkeit, ist Empörung, ist der Wille nach Unabhängigkeit und Selbstgerechtigkeit und sich ungerecht behandelt fühlen und all diese Dinge, das ist im Herzen. Und wenn Gott dich mit den Dingen in deinem Herzen noch nicht konfrontiert hast, dann sag mir das, dass du im Umgang mit dem Wort Gottes noch ganz am Anfang bist. Das Wort Gottes schneidet, es dringt durch, es trennt, es geht bis auf den letzten Grund unserer Sichtweise von uns selbst, unserer Sichtweise von Gott, unserer Sichtweise vom Leben. Und wir brauchen da ganz tief eine Erlösung von Unglauben. Nur durch das Wort ist es möglich. Und wir geben uns dem Wort hin, wir beten Gott an und wir nehmen diese Aussagen. Und er wird wiederkommen und er ist der Richter der Lebendigen und der Toten. Und er ist gerecht, seine Gerichte sind gerecht. Wenn heute anfangen würde zu geschehen, was in Offenbarung beschrieben ist, der allergrößte Teil der Christen würde sich empören über die Lieblosigkeit Gottes. Weil wir so voller Humanismus sind. Weil wir so eine falsche Vorstellung von Liebe haben. Weil wir mehr Hollywood glauben als diesem Wort. Aber die Gemeinde in der Endzeit ist in Übereinstimmung mit Gott. Sie kennt die furchtbare Dimension der Sünde. Und sie sagt, der Hass Gottes auf Sünde ist berechtigt. Und Sünde muss gerichtet werden. Und Sünde muss bestraft werden. Und das ist richtig und das ist gut. Und die Gemeinde in der Endzeit kooperiert mit Gott. So wie Mose die Plagen über Ägypten losgelöst hat oder losgelassen hat, wird die Gemeinde auch beteiligt sein am Gerichtsgeschehen Gottes. Du sagst, ja, wo nimmst du denn das her? In der Offenbarung steht, unsere Gebete steigen auf wie Räucherwerk und werden aufgefangen in eine Schale. Und wenn das voll ist, wird das ausgegossen. Das ist, was die Bibel sagt. Für die allermeisten Christen ist das eine totale Zumutung. Nein, das kann nicht sein. Das ist nicht die Liebe Gottes. Das ist nicht, was Gott tun wird. Nein, das kann nicht sein. Wir brauchen durch das Wort eine Sichtweise, wer ist Gott, wie ist er und wie sieht er Sünde, wie berechtigt ist sein Hass auf die Sünde, wie notwendig ist das Gericht Gottes und wie viel Gnade gibt es mitten im Gericht. Mitten in den Gerichten ist die Einladung, umzukehren und sich retten zu lassen. Mitten im Gericht ist Barmherzigkeit. Und da braucht es ein Volk Gottes, die stark sind, die sich nicht um sich selber kümmern, die nicht im Zweifel sind, ja, ich weiß nicht, ob das so ist, ich weiß nicht, ob das kommen will, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich weiß nicht, ob ich so beten soll, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Nein, sie stehen für Gott. Die Braut ist auf der Seite Gottes und sie wird mit dem Bräutigam zusammenarbeiten. Und Gebet wird eine Hauptaufgabe der Gemeinde werden. Das ganze Verständnis von was Gemeinde ist und wofür Gemeinde da ist und wie Gemeinde arbeitet, wird sich radikal verändern. Jesus sieht ein Haus des Gebetes als Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes für die Nationen. Aber alles beginnt damit, dass wir uns vorbereiten, dass wir den Endzeitplan Gottes studieren und dass unser Herz in Übereinstimmung kommt. Und dass wir sagen, so wie die Heiligen in Offenbarung, deine Gerichte sind gerecht. Gott freut sich über keinen Sünder, der umkommt. Aber Gott bereut nicht dieses Gericht. Es ist notwendig, es muss kommen und es wird kommen. Und wir sind nicht solche, die Gott nicht kennen und versuchen, lieber zu sein als der liebe Gott, sondern wir stimmen mit ihm überein. Und jetzt schon kannst du sehen im Gespräch mit Ungläubigen, die Idee, dass der Gott der Bibel Sünde bestraft, ist ein Affront für unsere Gesellschaft. Das ist eine Zumutung. Und sie möchte uns einschüchtern und sie möchte, dass wir in Anpassung kommen, dass wir diese Botschaft nicht verkündigen. Aber die Botschaft der Gemeinde am Ende wird sein, nicht nur die Zeit der Gnade, sondern auch der Tag der Rache unseres Gottes. Das, was Jesus am Anfang weggelassen hat, wenn du Jesaja siehst, ja, Jesus hat aus dieser Prophetie den zweiten Teil weggelassen, weil das nicht die Zeit des Gerichtes war. Aber die Tage der Rache, die Tage der Vergeltung Gottes kommen und die Gemeinde wird ohne Menschenfurcht, ohne Angst, was die Medien über sie sagen werden, sie wird auf Gottes Seite stehen. Und um in diese Einheit zu kommen, brauchen wir Veränderung. Und das beginnt mit der Überzeugung, hier ist der Plan, wie Gott mit der Menschheit handelt. So wird es sein, genauso wird es sein. Und wir stimmen überein und wir ehren Gott und wir beten ihn an und wir sehen seine Liebe dahinter und wir lassen uns reinigen von falschen Vorstellungen, von falscher Liebe, von falscher Sentimentalität. Und wir lieben Gott und wir ehren Gott und wir sagen, was Gott tut, ist gerecht und gut. Und wenn du in dein eigenes Herz schaust und wenn du siehst, wie die Stimmung im Volk Gottes ist, dann weißt du, von dieser Einheit sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. Und darum passieren diese Dinge heute nicht. Darum ist jetzt die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit. Und die nehmen wir ernst und die tun wir jeden Tag zu Hause. Nicht, weil wir es müssen, weil wir unter einem frommen Gesetz sind. Wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen unseren Platz einnehmen. Wir wollen, dass wir ein Teil von Gottes Antwort sind, nicht ein Teil von Gottes Problem. Amen. Darum nehmen wir uns Zeit. Darum bringen wir unser Herz. Darum erlauben wir durch das Wort Gottes, dass unser Herz zur Ruhe kommt, zur Gewissheit kommt, zur Klarheit kommt, zur Eindeutigkeit kommt, auch zum Eifer kommt. Das ist ein Eifer im Herzen Gottes. Und durch den Heiligen Geist und durch das Wort soll das in uns Wohnung nehmen. Es braucht unsere Kooperation. Es braucht ein bisschen Disziplin. Es braucht Prioritäten, die Gott wohlgefällig sind. Wir machen Raum und wir lernen mit dem Wort, ihn zu suchen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Zeit der Vorbereitung. So sieht sie aus. Und wir werden Gott kennenlernen. Wir werden seinen Eifer kennenlernen, Menschen zu retten. Und wir werden seinen Eifer kennen, gegen das Böse aufzustehen. Der Löwe und das Lamm, beides wird uns vertraut werden. Und je mehr das uns vertraut wird, umso mehr wird der Heilige Geist durch uns das ausdrücken. In der Seelsorge, in der Evangelisation, in der Verkündigung, im Leitungsteam, in jeder Aufgabe in der Gemeinde, das Wesen Gottes kommt hervor. Nicht nur ein Teil, sondern das ganze Wesen Gottes. Halleluja. Hier ist genug für heute. Seid gesegnet. Herr, wir danken dir für dein zuverlässiges Wort. Wir danken dir, dass du unser Herzen gewiss machen willst. Und du rufst uns zu kooperieren und unser Herz öffnen für ein wunderbares Werk der Prägung und der Transformation durch dein mächtiges Wort. Und wir sagen Ja dazu und wir lassen uns rufen. Und Heiliger Geist, erinnere du uns an unsere heiligen Versprechen und lehre du uns, Gottes Angesicht mit dem Wort zu suchen. Und feste Herzen, die sich nicht fürchten werden, die nicht zurückweichen, die nicht mutlos werden, die nicht aufgeben, feste Herzen zu haben, die auf dich warten mit Zuversicht, Gewissheit und Freude. Und wir danken dir. Halleluja. Amen. 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 Okay.